Freuen Sie sich mit mir. Ich werde geliebt. Ich habe triumphiert über dieses widersetzliche Herz. Ich konnte noch vor meiner Abreise Ihre Briefmappe aufstöbern. Glücklicher Herr dieses Schatzes schritt ich zur Bestandsaufnahme mit der Umsicht, die Sie an mir kennen. Zuerst stieß ich auf zwei Briefe des Gatten. Ein unverdauliches Gemisch von Einzelheiten. Und ein Wortschwall ehelicher Liebe. Ich steckte sie übellaunig zurück. Ward aber besser gestimmt, wie ich meine Briefe in der Hand fühlte. Sie waren sorgfältig zusammengelegt und nach den Daten geordnet. Zum Glück kam mir der Einfall, sie rasch zu überlesen. Denken Sie meine Freude. Ich entdeckte ganz deutliche Spuren der Tränen meiner anbetungswürdigen Betschwester darauf. Ich fuhr fort mit der glücklichen Untersuchung und was mich noch angenehmer überraschte, war, dass ich einen, den ich von ihr undankbarerweise zurückerhalten hatte, hier von ihrer Hand treu abgeschrieben fand, und zwar mit einer zittrigen Schrift, die die süße Erregung ihres Herzens während des Abschreibens hinreichend bezeugte. Bis dahin gehörte ich ganz der Liebe. Bald aber machte sie der Wut Platz. Wer, glauben Sie, will mich verderben bei der Frau, die ich anbete? Sie kennen die Furie. Es ist Ihre Freundin, Ihre Verwandte. Es ist Frau von Volanges. Ganz gewiss muss Ihre Tochter verführt werden. Das ist aber noch nicht genug. Sie muss zugrunde gerichtet werden. Sie wollte also, dass ich nach Paris zurückkehre. Sie zwang mich dazu. Ich bin schon auf dem Wege nach Paris. Aber sie soll noch seufzen über meine Rückkehr. Ich bin gegen 7 Uhr in Paris angelangt und habe hier meine Emilie von früher angetroffen. Die fröhliche Stimmung der Stadt und vielleicht auch meine lange Zurückgezogenheit ließen mich Emilie so begehrenswert finden, dass ich ihr versprochen habe, die Nacht bei ihr zu bleiben. Diese Gefälligkeit meinerseits ist der Lohn dafür, dass sie so freundlich ist, mir als Pult zu dienen beim Schreiben an meine schöne Bettschwester. Denn ich finde es reizvoll, ihr einen Liebesbrief zu senden aus dem Bett und beide aus den Armen einer Dirne. Einen Brief, den ich sogar unterbrochen habe, um die Untreue vollzumachen. Emilie, die Epistel gelesen hat, hat sich sehr amüsiert. Sie stellen sich, als fürchteten sie die Liebe und wollen nicht sehen, dass sie allein an den Übeln schuld sind, die sie ihr vorwerfen. Wo aber wäre das Glück zu finden, wenn nicht eine gegenseitige Liebe es gewährte? Während ich mein Leben ihrer Anbetung weihe, verbringen sie ihres damit, an mir herumzunörgeln. Schon halten sie mich für leichtsinnig und trügerisch. Und indem sie einige Irrtümer, die ich ihnen selbst eingestanden habe, missbräuchlich gegen mich ausspielen, gefallen sie sich darin, was ich damals war, mit dem zu verwechseln, was ich gegenwärtig bin.
Angenommen, dass Sie mich wirklich lieben, wären darum die Hindernisse, die uns trennen, weniger unübersteiglich und fiele mir dabei eine andere Aufgabe zu, als zu wünschen, dass Sie diese Liebe bald besiegen. Ich werde geliebt und geachtet von meinem Gatten, den ich hochschätze, und so fallen meine Pflichten und meine Freuden in einer und derselben Person zusammen. Ich bin glücklich.
Weißt du, liebe Sophie, wenn wir lustig sind und lachen, das alles, siehst du, ist nur Kinderspiel. Aber die Liebe, wenn ich Dans nicht sehe, wünsche ich mir nichts mehr. Sehe ich ihn nicht, wünsche ich mir nur ihn. Ich rufe mir seine Reden zurück und glaube, dass ich ihn sprechen höre. Das macht, dass ich aufseufze. Und dann fühle ich ein Brennen. Eine Erregung. Ich kann nicht an derselben Stelle bleiben. Es ist wie eine Marter. Und dabei macht diese Marter ein unbeschreibliches Vergnügen. Musik.
Nun weiß ich ihn glücklich auswendig, den schönen Romanhelden. Er hat keine Geheimnisse mehr für mich. Ich habe ihm so lange vorgeredet, eine ehrenhafte Liebe sei das höchste Gut, bis ich selbst ganz verliebt und schüchtern war. Er hat bei mir eine der seinigen so gut angepasste Denkart getroffen, dass er im Entzücken mir alles gesagt und mir rückhaltlose Freundschaft geschworen hat. Er findet, dass nichts einen Mann entschuldigen kann, der ein Mädchen in die Notwendigkeit versetzt, ihn zu heiraten oder entehrt weiterzuleben, wenn das Mädchen unendlich reicher ist als der Mann, wie in diesem Fall. Wenn eine erste Liebe im Allgemeinen reiner erscheint und langsamer vorwärts rückt, so ist dies nicht, wie man meint, Zartsinn oder Schüchternheit. Es liegt daran, dass das Herz voll Staunen über ein neues Gefühl sozusagen bei jedem Schritt stehen bleibt, um den Zauber, den es verspürt, zu genießen. Und dass dieser Zauber auf ein neues Herz so mächtig wirkt, dass er es vollauf in Anspruch nimmt und jedes andere Vergnügen vergessen lässt. Darin stimme ich überein, dass ein verliebter Wüstling vom selben Augenblick an es weniger eilig hat mit Genießen. Und dass schließlich zwischen Danceny's Verhalten gegen die kleine Volange und dem meinigen gegen die prüde Frau von Tourvel weiter kein Unterschied ist als ein mehr oder weniger.
Meine liebe Sophie, bedauere deine Cécile. Sie ist sehr unglücklich. Mama weiß alles. Ich fasse es nicht, wie sie alles hat merken können. Und doch hat sie alles entdeckt. Gestern Abend, ich war beim Ausziehen, trat Mama ein und ließ meine Kammerfrau hinausgehen. Sie forderte den Schlüssel zu meinem Sekretär. Ich tat, als fände ich ihn nicht, aber schließlich musste ich doch gehorchen. Die erste Schublade, die sie öffnete, war gerade die mit den Briefen des Ritters Danceny. Als ich sah, dass sie den obersten Brief zu lesen anfing, hatte ich nur noch Zeit, auf einen Sessel zu gelangen. Ich befand mich dermaßen schlecht, dass ich das Bewusstsein verlor. Sie hat alle Briefe Danceny's gelesen. Ich schreibe dir bei Tagesgrauen in der Hoffnung, dass meine Josephine kommt. Wenn ich sie allein sprechen kann, werde ich sie bitten, bei Frau von Merteuil ein kleines Billet abzugeben, das ich ihr schreiben will. Wenn nicht, stecke ich es in den Brief an dich, und du bist wohl so gut und schickst es ihr. Vielleicht übernimmt sie es, Danceny zu unterrichten. Trost kann ich bloß von ihr kriegen.
Nachdem Sie, Herr Danceny, das Vertrauen einer Mutter und die Unschuld eines Kindes missbraucht haben, werden Sie gewiss nicht überrascht sein, dass Sie in meinem Hause nicht mehr empfangen werden. Ich bin zu der Hoffnung berechtigt, dass Sie mich nicht zwingen werden, zu strengeren Mitteln zu greifen. Ich benachrichtige Sie auch im Voraus, dass, wenn Sie in Zukunft den geringsten Versuch machen, meine Tochter in der Verwirrung zu halten, in die Sie sie verstrickt haben, eine strenge und ewige Abgeschiedenheit Sie Ihren Verfolgungen entziehen wird.
Ach, mein teurer Herr von Valmont, ich bin in Verzweiflung. Ich habe alles verloren. Ich muss meine Nöte einem treuen Freund anvertrauen. Alles ist verändert für mich. Was ich für meine eigene Person erleide, ist nur der kleinste Teil meiner Martern. Die Besorgnis wegen eines viel teureren Geschöpfes. Ich ertrage es nicht. Zu welcher Stunde könnte ich Sie sehen und mir bei Ihnen Trost und Rat holen? Die einzige Erleichterung, die ich in meinem Schmerz verspüre, ist der Gedanke, dass mir ein Freund bleibt.
Alles ist verändert für mich? Die Besorgnis wegen eines viel teureren Geschöpfes? Erklären Sie mir, wenn Sie es wissen, was dies Geschwätz von Danceny bedeutet. Was ist geschehen und was hat er verloren?
Ich werde es Ihnen erklären. Ich bin zu Frau von Volange gegangen und meine Plane gemäß vertraute ich ihr an. Ich glaubte bestimmt zu wissen, dass zwischen ihrer Tochter und Danceny ein gefährliches Verhältnis bestehe. Die Frau, die Ihnen gegenüber so scharfsinnig ist, war dermaßen verblendet, dass sie mir anfangs erwiderte, ich müsse mich sicher irren, ihre Tochter sei ein Kind und so weiter und so weiter. Und um den entscheidenden Schlag zu tun, ging ich so weit zu sagen, ich glaubte, ich hätte gesehen, wie ein Brief übergeben und in Empfang genommen worden sei. Hier veränderte sich Frau von Volanges Miene. und ich sah aus ihren Augen ein paar Tränen rollen. Ich bat sie, sie möge mich ihrer Tochter gegenüber nicht bloßstellen, was sie umso lieber versprach, als ich sie darauf aufmerksam machte, wie gut es wäre, wenn das Kind zu mir gutes Vertrauen fasste, um mir sein Herz zu öffnen. Dadurch bin ich nun berechtigt, meinen freundschaftlichen Ton mit der Kleinen beizubehalten, ohne in den Augen der Mutter als falsch zu erscheinen. Nach dieser Unterhaltung ging ich zu der Kleinen. Sie ließ sich in meine Arme sinken und ihre Tränen begannen zu fließen. Ich habe bereits 2 Billets erhalten, eins von der Mutter und eins von der Tochter. Ich konnte das Lachen nicht lassen, als ich in beiden wörtlich denselben Satz fand. Von ihnen allein erwarte ich einigen Trost, schreiben sie. Ich habe Frau von Volanges vorgeschlagen, ihre Tochter eine Zeit lang wegzubringen, sie mit aufs Land zu nehmen. Und wohin? Da klopft ihnen nicht das Herz vor Freude. Zu ihrer Tante, der alten Rosemont. Heute soll sie sich anmelden. So sind Sie, mein Lieber, also berechtigt, wieder zu Ihrer Betschwester zu stoßen. Und dank meiner Bemühungen wird Frau von Volanges das Unrecht, das sie Ihnen zugefügt hat, selbst wieder gut machen. Ich will, dass Sie sich zum Vermittler und Berater der beiden jungen Leute machen. Unterrichten Sie also Danceny von dieser Reise und bieten Sie ihm Ihre Dienste an. Es ist kein Zweifel, dass er darauf eingehen wird. Und zum Lohn Ihrer Mühe bekommen Sie dann die vertraulichen Mitteilungen eines noch neuen Herzens, das immer interessant ist. Die arme Kleine, wie sie rot werden wird, wenn sie Ihnen den ersten Brief an Danceny übergibt.
Ja, sicher. Man kann vor ihrer tiefen Art, die Dinge zu sehen, nur in Demut verharren, wenn man nach dem Erfolg ihrer Schritte urteilt. Danceny ist jetzt ganz Feuer. Und sicher werden Sie ihm bei der ersten Gelegenheit nichts mehr vorzuwerfen haben. Wenn seine schöne Naive folgsam sein will, wird kurze Zeit nach ihrem Eintreffen auf dem Lande alles fertig sein.
Oh, meine Cécile, was soll aus uns werden? Wer hat uns nur verraten? Was tun Sie jetzt? Ich möchte alles wissen und weiß doch nichts. Aber fassen Sie es, meine Cécile, was das für eine Freude sein wird, wieder zusammen zu sein, uns wieder in die Augen sehen zu können? Welche Leiden könnte ein so süßer Augenblick nicht vergessen machen? Der trostreichen Sorge Herrn von Valmonts verdanke ich die Hoffnung, dass dieser Augenblick bald kommt. Und meine einzige Bitte ist, dass dieser Freund auch der Ihre sei. Die Dame, zu der Sie aufs Land gehen sollen, ist mit Herrn von Valmont verwandt. Er wird diesen Vorwand benutzen, um zur gleichen Zeit hinzugehen wie Sie. Und durch seine Hände wird unser Briefwechsel gehen.
Sie fragen mich, was ich tue. Ich liebe Sie und ich weine. Ich bin sehr unglücklich. Morgen schon gehen wir aufs Land. Ich mochte Herr von Valmont nicht und glaubte nicht, dass er so sehr mit Ihnen befreundet sei. Ich will versuchen, mich an ihn zu gewöhnen und ihn ihretwegen gern zu haben.
Er ist noch recht jung, dieser Danceny. Würden Sie das glauben, ich habe nie von ihm erlangen können, dass er Frau von Volanges verspräche, auf seine Liebe zu verzichten. Als ob es einem was macht, etwas zu versprechen, wenn man entschlossen ist, es nicht zu halten. Das wäre Betrug, wiederholt er mir unaufhörlich. Adieu, schöne Freundin. Ich denke mir wohl, dass ich Ihnen gegenüber Frau von Volanges nicht erst stillschweigen bezüglich meiner Reise aufs Land zu empfehlen brauche. Sonst käme ihr bald die Idee, in der Stadt zu bleiben. Dagegen, wenn sie einmal dort ist, reist sie nicht tags darauf wieder ab. Und gibt sie uns 8 Tage Zeit, stehe ich für alles ein. Meine liebe, schöne Freundin, die erste Wirkung, die meine Rückkehr gezeitigt hat, lässt mich viel hoffen. Sie ahnen wohl, dass ich nach eigener Wahrnehmung zu urteilen wünschte. Und um sicher zu sein, dass ich die ersten Regungen zu sehen bekäme, hatte ich mich nicht angesagt und meinen Weg so berechnet, dass ich, während man bei Tisch war, ankam. Wirklich fiel ich von den Wolken wie eine Operngottheit, die da kommt und alles in Wohlgefallen auflöst. Ich konnte beim Eintreten in einem Blick die Freude meiner alten Tante, Frau von Volanges Ärger und das fassungslose Vergnügen ihrer Tochter sehen. Meine Schöne drehte auf ihrem Platz der Tür den Rücken zu. Da redete ich Frau von Rosemont an und beim ersten Wort entfuhr der gefühlvollen Prüden, die meine Stimme erkannt hatte, ein Schrei, worin ich mehr Liebe als Schreck zu erkennen glaubte.
Später fand ich sie häuslich eingerichtet auf einem Liegestuhl und in einer köstlich hingegebenen Haltung. Dies Schauspiel weckte meine Begierde und belebte meine Blicke. Ihre erste Wirkung war, dass die großen, bescheidenen Augen der himmlischen Prüden sich senkten. Ich machte mir den Genuss, die Umrisse und Formen durch ein leichtes, aber immer noch unerwünschtes Gewand hindurch zu erraten. Nachdem ich vom Kopf bis zu den Füßen hinabgestiegen war, stieg ich von den Füßen wieder zum Kopf hinauf. Schöne Freundin, der sanfte Blick haftete auf mir. Allmählich gewöhnten unsere Augen sich an das Zusammentreffen und blieben lange aneinander haften. Schließlich ließen sie sich nicht mehr los, und ich gewahrte in den ihrigen das süße Schmachten, das das glückliche Anzeichen der Liebe und des Begehrens ist.
Oh, meine Cécile, wie beneide ich Valmont um sein Geschick. Heute sieht er sie, und ich schleppe fern von ihnen mein Dasein zwischen Sehnsucht und Unglück dahin. Zärtliche Freundin, beklagen Sie mich, dass ich so leiden muss. Und besonders beklagen Sie mich, weil Sie so leiden. Denn angesichts Ihres Leidens verlässt mich der Mut. Sinnen wir auf Mittel, meine Cécile, um es zu lindern. Wenn ich meinem Freund Valmont glauben darf, wird es, um dies zu erreichen, genügen, dass Sie zu ihm das Vertrauen fassen, das er verdient. Die unvorteilhafte Meinung, die Sie von ihm haben, war mir schmerzlich. Ich habe darin die Voreingenommenheit Ihrer Mama wiedererkannt. Vergessen Sie nicht, dass es ganz bei Ihnen steht, mich glücklich zu machen.
Verehrtes Fräulein von Volanges, der Freund, der Ihnen hilft, hat erfahren, dass man Ihnen alles zum Schreiben Nötige genommen hat. Sie werden im Vorraum Ihres Zimmers unter dem großen Schrank einen Vorrat Papierfedern und Tinte finden. Er bittet Sie, sich nicht zu kränken, wenn er sich im Kreise der Gäste die Miene gibt, als achte er nicht auf Sie und betrachte Sie nur als Kind. Dies Verhalten dünkt ihm notwendig, um gewisse Leute in Sicherheit zu wiegen und wirksamer am Glück seines Freundes und am ihrigen arbeiten zu können.
Ich versichere dir, Sophie, Herr von Valmont ist ein ganz außerordentlicher Mann. Mama spricht schlecht von ihm, aber der Ritter Danceny sehr gut, und ich glaube, er hat recht. Ich habe nie einen so geschickten Menschen gesehen. Allerdings hatte ich zu Beginn furchtbare Angst, aber jetzt werde ich gefasst sein. Hier ist eine gute Freundin von Mama, die ich nicht kannte. Sie sieht so aus, als möchte sie Herrn von Valmont nicht recht, obschon er ihr eine Masse Aufmerksamkeit widmet. Ich bin bloß bange, dass er sich bei dem hiesigen Leben bald langweilt und wieder nach Paris geht. Das wäre recht ärgerlich. Er muss ein gutes Herz haben, dass er eigens hergekommen ist, um seinem Freund und mir gefällig zu sein.
Ich sehe voraus, dass es mit der Rache rascher gehen wird als mit der Liebe. Die kleine Volange ist geliefert, ich stehe für sie ein. Sie hängt nur noch von Gelegenheiten ab, und ich nehme es auf mich, die entstehen zu lassen. Aber mit Frau von Tourvel ist es noch nicht an dem. Ich habe 100 Proben ihrer Liebe, aber 1000 ihres Widerstandes. Und ich bin wahrhaftig bange, sie entwischt mir. Wenn ich bitten darf, gnädige Frau von Tourvel, knüpfen wir unser leider unterbrochenes Gespräch wieder an. Ich möchte Ihnen zu Ende beweisen, wie sehr ich von dem gehässigen Bild abweiche, das man Ihnen von mir entworfen hat. Ich möchte vor allem wieder dieses liebenswürdige Vertrauen genießen, das Sie mir zu erweisen anfingen. Ach, dieses Gespräch, um das ich Sie bitte, vielleicht ist es an mir, es zu fürchten. Vielleicht werde ich mich nachher, wenn ich durch meine Versprechungen gebunden bin, dazu verurteilt sehen, in einer Liebe zu entbrennen, die nicht wird erlöschen können, und darf nicht einmal Ihren Beistand anflehen. Ach, gnädige Frau, seien Sie barmherzig. Missbrauchen Sie Ihre Herrschaft nicht.
Mein Gott, hat Ihr Brief mir Herzeleid gemacht. Ich hoffte, ich würde darin Trost finden, und nun bin ich betrübter als sonst. Was wollen Sie damit sagen, dass Ihre Liebe Ihnen zur Qual wird, dass Sie nicht mehr so leben können und Ihre Lage nicht mehr länger aushalten? Wollen Sie mich etwa nicht mehr lieben, weil es nicht mehr so angenehm ist wie früher? Mir scheint, ich bin nicht glücklicher als Sie, im Gegenteil, und doch liebe ich Sie darum noch mehr. Schon Ihre Briefe zu lesen ist schwer. Zuweilen kann ich es am Nachmittag, dann gebe ich vor, dass ich singe oder Harfe spiele. Und dann muss ich auch noch bei jeder Zeile abbrechen, damit man hört, dass ich spiele. Zum Glück schläft meine Kammerfrau am Abend manchmal ein, sodass ich allein zu Bett gehen kann. Und dann muss ich mich unter den Bettvorhang setzen, damit man kein Licht sieht, und muss beim Lesen auf das leiseste Geräusch horchen, damit ich alles im Bett verstecken kann, wenn wer kommt. Schreiben Sie mir, sobald Sie können, denn ich fühle, bis dahin werde ich noch immer traurig sein.
Liebe Cecile, wann kommt die Zeit, wo wir uns wiedersehen? Wer lehrt mich, fern von Ihnen zu leben? Wer gibt mir dazu Kraft und Mut? Was ist denn aus Valmonts tätiger Freundschaft geworden? Und was ist vor allem aus Ihren so zärtlichen Gefühlen geworden, die Sie so erfinderisch machten im Ersinnen von Mitteln, uns alle Tage zu sehen?
Sie sehen, mein verehrtes Fräulein, wie man uns im Wege ist. Den ganzen Tag habe ich Ihnen den Brief nicht zustecken können, den ich für Sie hatte. Kraft vielen Nachdenkens über Mittel zur Beseitigung der Hindernisse habe ich eines gefunden, das sich leicht wird ausführen lassen, wenn Sie sich etwas Mühe geben. Ich glaube, bemerkt zu haben, dass der Schlüssel zu Ihrer Zimmertür, die direkt auf den Gang hinausführt, immer bei Ihrer Mama auf dem Kamin liegt. Mit dem Schlüssel würde alles leichter werden, das sehen Sie wohl ein. Aber in Ermangelung seiner werde ich Ihnen einen gleichen besorgen, der ihn ersetzt. Dazu genügt es mir, Ihnen 1 oder 2 Stunden zur Verfügung zu haben. Sie müssen ja leicht Gelegenheit haben, ihn sich zu nehmen. Und damit man nicht merkt, dass er fehlt, lege ich hier einen mir gehörigen bei, der so ähnlich aussieht, dass man den Unterschied nicht sieht. Wenigstens nicht, wenn man ihn nicht ausprobiert, was man nicht tun wird. Sie können sich denken, wenn diese Verbindung zwischen uns erst einmal hergestellt ist, wird es mir viel leichter fallen, Ihnen die Unterredung mit Danceny zu verschaffen, die er wünscht. Indessen sprechen Sie von all dem noch nicht zu ihm. Sie würden nur seine Ungeduld erhöhen, und der Zeitpunkt, wo sie gestillt werden kann, ist noch nicht ganz da. Ich hasse alles, was nach Betrügerei aussieht. Das ist mein Charakter, aber Ihr Unglück hat mich dermaßen gerührt, dass ich alles versuchen werde, um es zu lindern. Sie sind jetzt mein Mündel. Haben Sie Ihren Pflegevater ein wenig lieb. Und besonders seien Sie ihm folgsam. Sie werden sich gut dabei befinden. Ich sorge für Ihr Glück. Seien Sie gewiss, dabei werde ich zu meinem kommen.
Wenn ich auch nicht weniger wünsche als Ritter Danceny, dass wir uns wiedersehen können, habe ich doch nicht zu tun gewagt, was Sie mir vorschlagen. Erstens ist es zu gefährlich. Der Schlüssel, den ich statt des anderen hinlegen soll, sieht ihm allerdings sehr ähnlich. Aber ein Unterschied ist doch zu sehen. Und Mama merkt alles. Und dann scheint es mir auch, dass das sehr schlimm wäre, dermaßen einen Nachschlüssel anzufertigen. Das ist doch stark. Zwar hätten Sie ja die Güte, es zu übernehmen, aber trotzdem, wenn es herauskäme, hätte doch ich den Tadel und das Vergehen zu tragen, da Sie es ja meinetwegen getan haben würden.
Wenn Ihre Angelegenheiten nicht so rasch vom Fleck kommen, als Sie möchten, mein Freund, müssen Sie nicht ausschließlich mir die Schuld geben. Ich habe hier mehr als ein Hindernis zu besiegen. Die Wachsamkeit und Strenge der Frau von Volanges sind nicht die einzigen. Ihre junge Freundin legt mir auch einige in den Weg. Sei es aus Kälte oder aus Schüchternheit, sie tut nicht immer, was ich ihr anrate. Und ich glaube doch besser zu wissen als sie, was geschehen muss. Ich hatte ein einfaches, bequemes und sicheres Mittel gefunden, ihr ihre Briefe zuzustellen und sogar in der Folge die von ihnen gewünschten Zusammenkünfte zu erleichtern. Aber ich konnte sie nicht dazu bewegen, es zu benutzen. Es tut mir umso mehr leid, als ich kein anderes entdecken kann, um sie ihr anzunähern.
Ich kann Ihnen nicht verhehlen, wie betrübt ich war, als ich von Valmont erfahren habe, wie wenig Vertrauen Sie noch immer zu ihm haben. Sie wissen doch, dass er mein Freund und der Einzige ist, der uns einander näher bringen kann. Ich wage keinen Argwohn zu schöpfen gegen Ihre Liebe. Gewiss würden Sie es auch nicht wagen, die meinige zu verraten. Ach, Cecile, es ist also wahr. Sie haben ein Mittel, mich zu sehen, ausgeschlagen. Ein einfaches, bequemes, sicheres Mittel. So sieht Ihre Liebe zu mir aus? Cécile, haben Sie Mitleid mit mir. Geben Sie Ihre Einwilligung, dass wir uns sehen können. Nehmen Sie die Mittel an, die Ihnen geboten werden. Sehen Sie, was die Trennung bewirkt? Ängste, Argwohn, vielleicht Kälte. Ein Blick nur, ein einziges Wort, und wir werden glücklich sein.
Was hat Herr von Valmont Ihnen denn berichtet, und was hat Sie nur zu dem Glauben gebracht, dass ich Sie nicht mehr liebe? Was habe ich getan, dass ich Sie so erzürnt habe? Ich habe nicht gewagt, einen Schlüssel wegzunehmen, weil ich bange war, Mama würde es merken. Und es würde mir wieder Verdruss machen, und Ihnen auch. Und dann auch, weil mir scheint, es ist nicht recht. Aber es hatte mir nur Herr von Valmont davon gesprochen. Ich konnte nicht wissen, ob Sie es wollten oder nicht, da Sie ja nichts davon wussten. Jetzt, wo ich weiß, dass Sie es wollen, meinen Sie, jetzt weigere ich mich noch, ihn zu nehmen, den Schlüssel? Gleich morgen nehme ich ihn, und dann wollen wir sehen, was Sie noch sagen können. Hätte ich das voraussehen können, hätte ich den Schlüssel gleich genommen. Aber ich glaubte, es wahrhaftig recht zu machen. Ich bitte Sie, mein Herr, wollen Sie die Güte haben und mir den Schlüssel zukommen lassen, den Sie mir gegeben hatten? Da alle es wollen, muss wohl auch ich darein willigen.
Ich will eine lustige Sache berichten. Es handelt sich um Ihr Mündel, das jetzt meines geworden ist. Da ich seit einigen Tagen von meiner zärtlichen Betschwester besser behandelt ward und demnach wenig mit ihr beschäftigt war, hatte ich bemerkt, die kleine Volange ist tatsächlich sehr hübsch. Und wenn es auch eine Dummheit ist, in sie verliebt zu sein wie Danceny, so ist es doch vielleicht gerade so dumm von mir, dass ich nicht bei ihr die Zerstreuung suche, die ich in meiner Einsamkeit nötig habe. Ich benutzte einen Brief, den ich von Danceny für seine Schöne bekam, und nachdem ich die Kleine durch das zwischen uns vereinbarte Zeichen von dem Schreiben benachrichtigt hatte, verwendete ich meine Geschicklichkeit anstatt auf die Abgabe des Briefes darauf, die Gelegenheit zu verpassen. Die Ungeduld, die ich bewirkte, gab ich vor zu teilen, und nachdem ich das Übel veranlasst hatte, verschrieb ich ein Mittel dagegen. Das junge Mädchen bewohnt ein Zimmer, dessen eine Tür auf den Gang geht, aber wie es sich gehört, hatte die Mutter den Schlüssel an sich genommen. Ich verlangte von der Tochter nur eine zweistündige Verfügung darüber und verbürgte mich, einen gleichen zu beschaffen. Nun kurz, es war vorige Nacht, nachdem ich mich vergewissert hatte, dass alles ruhig war im Schloss, habe ich unserem Mündel meinen ersten Besuch abgestattet.
Ach, mein Gott, gnädige Frau, bin ich betrübt. Wer rät mir in der Verwirrung, in der ich bin? Gestern hat Herr von Valmont einen Nachschlüssel benutzt, um in mein Zimmer zu kommen, während ich schlief. Ich war so wenig darauf gefasst, dass er mir große Furcht eingejagt hat, wie er mich aufweckte. Da er aber gleich mit mir gesprochen hat, habe ich ihn erkannt und nicht geschrien. Und dann ist mir auch gleich der Gedanke gekommen, dass er mir vielleicht Briefe von Danceny brächte. Es war aber ganz etwas anderes.
Nachdem ich ihre erste Angst beruhigt hatte, nahm ich mir ein paar Freiheiten heraus. Da sie ihre ganze Aufmerksamkeit und alle ihre Kräfte darauf richtete, sich gegen einen Kuss zu wehren, der nur ein Scheinangriff war, blieb alles Übrige ohne Verteidigung. Wie hätte ich das nicht wahrnehmen sollen? Das kleine Mädchen, ganz erschrocken, wollte in ernst gemeintes Geschrei ausbrechen. Zum Glück erstickte ihre Stimme in Tränen. »Was wollen Sie tun?« sagte ich. »Ihre Mutter herbeirufen? Sich für immer ins Verderben bringen?« Wenn jemand kommt, was macht das mir? Wen werden Sie davon überzeugen, dass ich nicht mit Ihrem Willen da bin? Wollen Sie es übernehmen, anzugeben, was ich mit dem Schlüssel, den ich nur von Ihnen haben konnte, was ich mit diesem Schlüssel anfangen sollte? Diese kurze Ansprache besänftigte weder den Schmerz noch den Zorn, führte aber die Unterwerfung herbei.
Er wollte einen Kuss. Und während ich mich wehrte, wie es sich versteht, hat er es so gut angestellt? Um alles in der Welt hätte ich nicht gewollt. Er aber wollte einen Kuss.
Eine Hand war mit Ausübung von Zwang beschäftigt, die andere mit Bekundung von Liebe. Und da ihr Flehen mich unerbittlich fand, war sie genötigt, zur Anerbietung überzugehen. Alles habe ich versprochen für einen Kuss. Zwar habe ich, nachdem ich mir den Kuss genommen hatte, mein Versprechen nicht gehalten, aber ich hatte gute Gründe. Hatten wir abgemacht, dass ich ihn mir nehmen oder ihn bekommen sollte? Durch Handeln haben wir uns auf einen zweiten geeinigt und von dem war bestimmt, ich sollte ihn bekommen. Ich habe den süßen Kuss wirklich bekommen und zwar richtig, tadellos bekommen. Dermaßen, dass die Liebe es nicht hätte besser machen können.
Sie erlassen es mir wohl, das Übrige zu sagen. Aber ich bin so unglücklich, wie man es nur sein kann. Was ich mir am meisten vorwerfe, ist, dass ich fürchte, ich habe mich nicht so gewehrt, wie ich gekonnt hätte. Ich weiß nicht, wie das zuging. Ganz sicher liebe ich Herrn von Valmont nicht, ganz im Gegenteil. Aber es gab Augenblicke, wo mir war, als ob ich ihn liebte. Sie können sich wohl vorstellen, dass mich das nicht abhielt, immer noch Nein zu sagen. Aber ich war mir wohl bewusst, dass ich nicht tat, was ich sagte. Und das war wie gegen meinen Willen. Und dann war ich schrecklich verwirrt.
Es war mir willkommen, einmal die Macht der Gelegenheit zu beobachten. Und hier fand ich sie entblößt von aller fremden Hilfe. Sie hatte nun doch gegen die Liebe zu kämpfen. Gegen Liebe, die von Scham und Furcht unterstützt, vor allem aber bestärkt ward durch den Ärger, den ich erregt hatte. Die Gelegenheit stand allein. Aber vorhanden war sie, immer geboten, immer gegenwärtig. Und die Liebe war abwesend. Um meine Beobachtungen sicherzustellen, war ich so boshaft, von Gewalt nur so viel anzuwenden, dass man sich dagegen wehren konnte. Nur wenn meine reizende Feindin sich anschickte, mir zu entschlüpfen, hielt ich sie durch dieselbe Furcht in Schranken, die ich schon erprobt hatte. Also, ohne weitere Bemühung hat die zärtliche Liebende, uneingedenk ihrer Eide, zuerst nachgegeben und schließlich eingewilligt. Getrennt haben wir uns erst, als wir befriedigt voneinander und gegenseitig einverstanden waren über das Stelldichein dieses Abends.
Nun also, Kleine, da sind Sie nun recht böse und schämen sich gar sehr. Und dieser Herr von Valmont ist ein schlimmer Mann, nicht wahr? Wie? Er wagt es, Sie zu behandeln wie die Frauen, die er am liebsten hätte? Er lehrt Sie, was Sie für Ihr Leben gern lernen wollen. Wahrhaftig, solch eine Handlungsweise ist unverzeihlich. Und Sie Ihrerseits wollen Ihre Keuschheit für Ihren Liebsten aufsparen, der Sie nicht missbraucht. Wunderschön. Und Sie würden eine prachtvolle Romanfigur abgeben. Leidenschaft, Missgeschick, Tugend obendrein. Wie viel schöne Dinge. Im Ernst, kann man mit über 15 Jahren solch ein Kind sein wie Sie? Sie verdienen meine Güte gar nicht. Ich wollte doch Ihre Freundin sein. Was für alle Welt ein Vergnügen wäre. In Ihrer Lage wird es zu einem wirklichen Glück. Denn tatsächlich, bei Ihrer Stellung zwischen einer Mutter, an deren Liebe Ihnen gelegen ist, und einem Liebhaber, dessen Liebe Sie ewig behalten möchten, wie können Sie da übersehen, dass das einzige Mittel, diese entgegengesetzten Erfolge zu erlangen, ist, Sie geben sich mit einem Dritten ab? Durch dieses neue Abenteuer zerstreut, wird es für Ihre Mama so aussehen, als opferten Sie dem Gehorsam ihr gegenüber eine Neigung, die ihr missfällt. Ihrem Liebsten aber werden Sie Ihre Liebe unablässig beteuern und ihm dabei die letzten Beweise nie gewähren. Und diese Weigerungen wird er unfehlbar auf Rechnung Ihrer Tugend setzen. Er wird vielleicht darüber klagen, Sie darum aber noch mehr lieben. Scheint Ihnen der Weg, den ich Ihnen vorschlage, nicht der vernünftigste und der angenehmste? Wissen Sie, was auf dem von Ihnen eingeschlagenen herauskommt? Ihre Mama schreibt Ihre verdoppelte Traurigkeit einer doppelten Erstarkung Ihrer Liebe zu und wartet, um Sie zu bestrafen, nur noch, bis Sie Ihrer Sache sicher ist. Aber tun Sie erst, wie ich Ihnen sage. Wird Ihre Mama zufrieden sein und Sie endlich verheiraten. Und dann sind Sie freier in dem, was Sie tun. Und können nach Belieben Valmont verlassen, um Dancenis zu nehmen oder sogar alle beide behalten. Dann passen Sie auf. Ihr Dancenis ist ganz nett, aber er ist einer von den Männern, die man hat, wann und wie lange man will. Mit Valmont steht es anders. Ihn behält man nur schwer. Mir fällt ein, ich habe etwas vergessen. Sehen Sie doch zu, dass Sie auf Ihren Stil mehr Sorgfalt verwenden. Sie schreiben wie ein Kind. Ich sehe wohl, woher das kommt, daher, dass Sie alles sagen, was Sie denken und nichts, was Sie nicht denken. Das geht wohl von Ihnen zu mir, die wir keine Geheimnisse haben. Aber mit allen Leuten, besonders Ihrem Liebsten gegenüber, würden Sie immer wie ein Dummerchen aussehen. Sie müssen sich doch sagen, wenn Sie schreiben, ist es für ihn und nicht für Sie. Also müssen Sie ihm weniger das zu sagen streben, was Sie denken, als das, was ihm besser gefällt.
Sie haben recht, gnädige Frau. Mama hat es gleich gemerkt, wie sie mich ansah und hat mich gefragt, was ich hätte. Ich habe sofort zu weinen angefangen. Ich glaubte, sie würde mich schelten und vielleicht hätte mich das weniger geschmerzt. Aber im Gegenteil. Stellen Sie sich vor, sie hat sanft zu mir gesprochen. Ich verdiente das doch gar nicht. Sie hat mir gesagt, ich sollte nicht so betrübt sein. Sie wusste gar nicht, warum ich's war. Ich habe nicht an mich halten können. Ich habe mich schluchzend in ihre Arme geworfen und gesagt, ach Mama, ihre Tochter ist sehr unglücklich. Mama hat unwillkürlich ein bisschen geweint.
Seit einigen Tagen, meine liebe Frau von Merteuil, bin ich sehr betrübt. Ich glaube, nicht die richtigen Maßnahmen getroffen zu haben, zur Vermeidung des Kummers, den ich durchmache. Grund meiner Sorge ist meine Tochter. Seit unserer Abreise hatte ich sie wohl immer traurig und bekümmert gesehen. Aber ich war darauf gefasst und hatte mein Herz mit einer Strenge gewappnet, die ich für nötig hielt. Ich hoffte, die Trennung und die Zerstreuung würden eine Liebe bald zerstören, die ich eher als kindliche Verirrung ansah, denn als wahrhafte Leidenschaft. Aber in diesen Tagen verändert sich das Kind vor meinen Augen. Es gibt sich mehr und mehr einem gefährlichen Trübsinn hin. Eben erst erschütterte sie mich und alle Welt ward hier wahrhaft erschreckt. Was mir beweist, wie lebhaft sie sich die Sache zu Herzen nimmt, ist, dass ich sie bereit sehe, die Schüchternheit zu überwinden, die sie mir gegenüber immer gehabt hat. Als ich sie fragte, ob sie krank sei, diese unglückliche Leidenschaft quält sie. Wofür soll ich mich entscheiden, wenn das anhält? Soll ich meine Tochter unglücklich machen? Und wenn ich die Wahl gewaltsam bestimme und dieses so natürliche Gefühl ersticke, bin ich dann nicht für die etwaigen unheilvollen Folgen verantwortlich? Liebe Freundin, ich will nicht nachmachen, was ich so oft getadelt habe. Ich werde also, glaube ich, den klügsten Weg einschlagen und das Wort zurückziehen, das ich Herrn von Gercourt gegeben habe. Ich gebe zu, dass Herr von Gercourt eine vielleicht bessere Partie ist, als ich für meine Tochter erhoffen durfte. Ich gestehe sogar, dass ich von seiner Wahl äußerst geschmeichelt war. Aber schließlich ist Danceny aus ebenso gutem Hause wie er. Er gibt Herrn von Gercourt an persönlichen Eigenschaften nichts nach. Und er hat den Vorteil, zu lieben und geliebt zu werden. Zwar ist er nicht reich, aber ist meine Tochter es nicht für zwei. Warum ihr also die süße Genugtuung rauben, den reich zu machen, den sie liebt?
Schlimme Liebschaften von Pierre-Ambroise François Chauderlot de Laclos. Deutsch von Heinrich Mann. Frau von Merteuil, Renate Schröter. Herr von Valmont, Christoph Panzer. Präsidentin Tourvel, Eleonore Weisgerber. Frau von Volange, Eva-Maria Duan. Cécile Volange, Sonny Melesch. Ritter Danceny, Reinhard Sannemann. Frau von Rosemonde, Hanna Burgwitz.